Lieber Dennis, ich freue mich total, dass du heute hier bist im Just Fucking Do It Podcast.
Ja.
Und wir machen ja jetzt schon eine ganze Weile, sind wir ja schon im Coaching-Prozess und der ein oder andere, der das Interview heute sieht, der hat uns vielleicht schon hier und da mal gesehen. Ich sage trotzdem nochmal ganz kurz, wer ich bin. Ich bin der Manuel Schönthaler, ich bin Coach und psychologischer Berater und ich beschäftige mich mit dem Thema Empowerment und Mindset. Das heißt, ich begleite feinfühlige Menschen auf ihrem Weg in ihre Berufung. Und ganz besonders stolz bin ich, dass ich dich, Dennis, auch dabei begleiten darf. Und wir reden ja, tauschen uns ja immer aus, auch über dein Projekt. Und für diejenigen, die dich jetzt zum ersten Mal sehen, wer ist denn Dennis Maulbetsch?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich in die heiligen Hallen kommen darf, um diesen Podcast aufzunehmen, und danke fürs Zuschauen. Wer ist Dennis? Dennis ist gerade dabei, den Absprung von dem Freelance und Arbeitsleben in die Selbstständigkeit zu wagen. Steht kurz bevor der Absprung. Und in wenigen Worten gefasst bin ich, oder was mich so ausmacht, sage ich jetzt mal, dass ich erst vor kurzem wieder zurück in Deutschland bin, knapp über ein Jahr jetzt, und die letzten 10 Jahre habe ich im Ausland verbringen dürfen, und bin jetzt wieder hier zurück und bin dabei, mein eigenes Business zu starten.
Genau. Sehr, sehr schön, lieber Dennis. Was hat dich ins Ausland geführt?
Abenteuerlust, Rebellion, Leichtsinn. Glaube ich,
sums it up. Sehr schön. Das heißt, wann hast du dich entschlossen, dann ins Ausland zu gehen, und wo bist du hingegangen?
Das war, als ich 19 war. Direkt nach meiner Ausbildung und meiner Fachhochschulreife war dann so, ja, einfach die Frage, was kommt jetzt? Gehe ich zurück in den Ausbildungsbetrieb oder setze ich nochmal irgendwie einen Abschluss oben drauf oder so? Und irgendwie hat mir da jegliche Variante, die es damals gab, für mich so widerstrebt. Und nichts hat sich richtig angefühlt. Und das war schon immer ein bisschen so der Drang da, ins Ausland zu gehen, mein Englisch zu verbessern, einfach andere Leute kennenzulernen, was anderes zu sehen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, in dem nicht viel passiert, und auch in den Dörfern Rom passiert nicht so viel. Deswegen war immer der Drang so, es gibt doch noch mehr, es muss noch mehr geben. Und dann habe ich so rumüberlegt, und zu der Zeit war ich an Mode interessiert, und mein erster Gedanke war, Modedesign, ein Praktikum im Modedesign zu machen in den USA. Und aber dann nach kurzem Research, was die Flüge in die USA kosten, habe ich mich dann damals dazu entschieden, dass es nicht in meinem Budget liegt. Und hat dann wirklich eines Abends saß ich in meinem Zimmer und habe Fernsehen geschaut und nebenher irgendwas gewurschtelt, und dann lief eine Reportage über London. Und dann wusste ich, ich gehe nach London. Ich war vorher noch nie dort, ich war kurz davor mal alleine im Urlaub mit ein paar Freunden, habe zu Hause gelebt, bis dato natürlich, ja, Ausbildung und Schule und solche Sachen. Und das war wirklich so ein Impuls, und das ist das erste Mal, dass ich diesen Impuls so in der Form gespürt habe, dass ich dachte, da muss ich jetzt hin. Mhm. Und habe dann auch sofort dann meinen Laptop aufgeklappt und mir einen Flug gebucht. Also so ein bisschen auf Autopilot, ehrlich gesagt. Einen Flug gebucht über EasyJet, Donnerstag bis Sonntag, und dachte so, ich gehe einfach mal hin und guck, was passiert.
Und wie hat sich dieser Impuls angefühlt? Weil das finde ich so einen spannenden Moment.
Es war ein Drang oder ein Vertrauen, dass diesen Flug zu buchen jetzt die richtige Entscheidung ist. Und da gab es keinerlei Zweifel oder Resistenz. Mhm. Es war wirklich so, ich buche den Flug jetzt. Mhm. Und dann fliege ich dahin und dann schaue ich, was passiert.
Mhm. Hast du gewusst, was dann da passiert, oder wie bist du da rangegangen?
Gar nicht. Also für mich war das eigentlich so, ich gehe mal für 6 Monate und verbessere mein Englisch, und dann komme ich wieder zurück. Das war eigentlich so der Plan dann.
Wie lange warst du dann unterwegs?
10 Jahre. Ja, in England 6 und aber im Ausland 10. Und ja, die Zeit hat sich verlängert. Im Prinzip war mein Ziel, Oder der Plan war eben, ich bin in England, bis mein Geld ausgeht. Und ich habe dann kurz davor auch mein Auto verkauft an meine Schwester tatsächlich. Und hatte dann so 2000 Euro oder so, die ich dann hatte und ein bisschen was gespartes von der Ausbildung und dachte, okay, ich kann da jetzt einfach sein, bis das Geld ausgeht und dann muss ich ja halt wieder zurück. Und es war ein paar Mal kurz davor, aber es war nie der Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt muss ich wieder zurück und muss wieder zurück nach Hause.
Was hast du dann gemacht in London? Was war dein erster Schritt dort?
Na, der erste Schritt war dann also aufgrund dieses gebuchten Tickets dorthin zu fliegen. Ich bin dann, also hab das Ticket gebucht, bin dann nach oben gegangen zu meinen Eltern ins Wohnzimmer und habe gesagt, hey, was macht ihr Donnerstag? Die so, nichts, wieso? Und ich habe gesagt, ihr dürft mich gerne zum Flughafen fahren, weil ich fliege nach London. Und meine Eltern haben sich beide angeschaut und gedacht irgendwie, mit mir ist irgendwas und ich habe, keine Ahnung. Und hab dann erklärt, ja, ich möchte nach England gehen und ich möchte da leben und ich möchte arbeiten. Und ja, okay, dann fahren wir dich zum Flughafen. Ich glaube, bis es dann letztendlich soweit war, haben sie das auch gar nicht geglaubt, dass es wirklich so ist, aber es war dann so.
Das heißt, die haben gar nicht gewusst, dass du ein Ticket schon gebucht hast.
Nee, ich habe dann gesagt, ich habe Ticket gebucht, ich fliege nach London. Und bin dann da hingeflogen tatsächlich, für ein langes Wochenende, um einfach mal zu sehen, wie das dort ist. Und habe mir dann selber zu Hause einen kleinen Stapel Visitenkarten gemacht, die ich auf PowerPoint erstellt, ausgedruckt, ausgeschnitten habe. Also so richtig amateurhaft war das. Und weil ich mich damals, der Plan war, mich in Bars und Restaurants zu bewerben tatsächlich, weil ich davor schon in Deutschland in einer Bar gearbeitet hatte und das so das Einzige ja war, was ich jetzt so auf den Weg, auf den Arbeitsmarkt schmeißen konnte und dachte, ja, in der Bar, das ist immer überall nass und überall ist Eis und klebrige Getränke, deswegen laminiere ich diese Karten ein und habe die dann tatsächlich bei meinem Dad im Büro einzeln einlaminiert und ausgeschnitten und diesen Stapel sehr unschön ausgeschnittener Visitenkarten mit ins Gepäck genommen und ein kleines A5 Booklet mit meinem Lebenslauf bis dato. Der war damals noch nicht sehr lang, deswegen passte das in ein kleines Booklet. Und mit dem Stück bin ich dann nach England geflogen und habe gedacht, ich gehe einfach in jede Bar, jedes Restaurant und flyer diese Dinge aus, weil jetzt sind sie einlaminiert und da kann nichts mehr passieren. Und dann wird mir schon jemand einen Job anbieten. Da stand mein Name drauf, meine E-Mail-Adresse, ich glaube sogar meine Hobbys und was ich gut kann. Also richtig, im Nachhinein gesehen, richtig bescheuert. Da war ein Bild von mir drauf, weil ich dachte, die Leute müssen ja wissen, wer der Dennis ist, der die Karte da ablegt. Und das war mein Bewerbungsfoto von der Ausbildung, das einen blauen Hintergrund hatte. Und ich habe irgendwie dann bei der Ausbildung im Marketing gelernt, dass ein Komplementärkontrast zu blau orange ist. Und habe diese Karte dann orange gemacht. Also sah total bescheuert aus. Aber ja, habe dann diese Karten mitgenommen und bin dann nach England geflogen.
Wie stand es um dein Englisch zu der Zeit? Das finde ich so eine spannende
Frage. Sehr basic.
Ja. Also gerade aus der Schule im Prinzip raus und das Schulenglisch gehabt.
Schulenglisch gehabt. Ich hatte während meinem Zivildienst, habe ich so einen Business-Englisch-Kurs gemacht nebenher. Das war einmal die Woche für ein paar Monate. Aber das war auch nicht, ein bisschen Konversation und so. Aber ich hatte bis dato noch keine wirkliche fließende Unterhaltung auf Englisch. Das war immer so, mein Name ist, ich komme aus, so Urlaubsenglisch. Mhm. Aber nee, mit ganzen Sätzen war da nicht viel.
Ich muss zurückdenken, wo wir haben uns im Dezember letzten Jahres haben wir uns ja kennengelernt und zu dem Zeitpunkt war ja eher noch die Wortfindung im Deutschen so die Schwierigkeit, weil da kamst du ja gerade aus dem Ausland zurück.
Ja. Fällt mir auch jetzt noch schwer ab und zu, wenn ich schnell rede oder schnell irgendwie eine Antwort brauche, dann kommt die immer noch auf Englisch erst oder manchmal kommt dann so eine komische Mischung bei raus. Mhm. Aber ja, ist halt so. Gehört ja auch dazu.
Wie lange hat es dann gebraucht, bis du dann ja, dich wohlgefühlt hast mit der Sprache und der Kultur und vor allem, wie hat es in den Bars geklappt mit dem Job?
Zu den Bars ist es gar nicht gekommen. Ich habe es in keine einzige Bar geschafft, zumindest nicht, um meine Visitenkarten dort auszuflyern. Ich bin dann also dort hingeflogen und habe dann den Heathrow Express Zug vom Flughafen in die Stadt genommen und saß in dem Zug. Und das war so ein Viererabteil, so ein Viererblock und im anderen Viererblock saß ein anderer Typ. Und der war an seinem Laptop und hatte sein MacBook aufgeklappt und ein iPhone da liegen. Damals waren die noch sehr neu, die ersten iPhones. und so einen ganzen Stapel Modemagazine und so und hat da vor sich hingetippt und ich gucke ihn an und denke mir so, geil. Genau so einen Typ möchte ich hier kennenlernen. Und der war, ich war damals 19, ich hätte ihn vielleicht auch so Mitte 20 geschätzt, also sie waren nicht viel, nicht weit auseinander vom Alter her. Und ich habe mir dann immer, ich saß dann da und guckte immer so rüber und guckte sein Equipment da an und er guckte wieder rüber und ich guckte wieder weg, weil ich dachte, ich weiß dann nicht, was ich zu dem sagen soll. Und vor allem, ja, wird mir wahrscheinlich nicht mal mein eigener Name einfallen, wenn er mich danach fragen würde. Und es ging also so die ganze Zugfahrt, wir haben uns dann immer so Blicke zugeworfen und es ist aber zu keiner Unterhaltung gekommen, aber trotzdem hatte ich dieses Gefühl, dieser Typ ist genau der Schlüssel zu meinem Aufenthalt hier. Mhm. Und wir sind dann in Paddington angekommen, an der letzten Haltestelle, und er stieg aus und ich stieg aus und ich brachte immer noch keinen Satz auf die Reihe und er geht aus dem Zug und wir verlieren uns in der Menschenmenge und ich stehe da an diesem Bahnhof mit meiner Tasche und viele Leute und war total überwältigt von allem, was gerade um mich herum passiert und dachte dann so, ah, shit, jetzt habe ich meine Chance verpasst. Und dann stand er da tatsächlich und dann war an seinem Handy am Rumspielen und dann bin ich einfach auf ihn zugelaufen, auch wieder auf Autopilot. Das war so, mein Körper lief zwar, aber mein Gedanke dachte so, nee, warum läufst du da hin? Du kennst ihn ja gar nicht, ja. Und lauf dann zu ihm hin und stehe vor ihm und er schaut mich an und ich ihn und ich bringe kein Wort raus. Mhm. Und er schaut mich an und sagt, hi. Und ich sag, hi. Und dann sagt er auf Englisch, du saßt doch gerade im Zug neben mir, sage ich. Ja, mehr habe ich nicht rausbekommen. Dann sagt er so, was machst du hier in London? Und dann habe ich so langsam angefangen, ihm zu erzählen, ja, ich habe meine Ausbildung gemacht und bin jetzt hier und möchte hier einen Job finden und ich habe hier so coole Businesskarten und ich möchte gerne in Bars arbeiten und so. Und dann hat er mich schon so mitleidend angeschaut und gedacht so, oh, okay,
schon wieder so
das
einer.
Wird nichts, das wird glaube ich nicht. Und dann hat er mich halt gefragt, ja, an was ich so interessiert bin, jobtechnisch, und habe ich mal von der Ausbildung erzählt und gesagt, ja, keine Ahnung, ich habe Interesse an Marketing und Gestalten. Und dann hat er gesagt, hey, eine Freundin von mir hat eine PR-Agentur, wenn du willst, stell ich euch beide vor, nach 5 Minuten Gespräch. Und dann dachte ich natürlich so, jung naiv, dachte ich, geil, ja, warum nicht? Und dann hat er gesagt, okay, dann lass uns doch nur mal austauschen und wenn du heute Abend nichts vorhast, ich würde dich gerne einladen auf ein Event, Oxford Circus, ein Venue-Launch-Event von der Freundin von mir, die diese Agentur hat, die ist auch da, dann kann ich euch beide vorstellen. Und ich dachte so, geil, let's do it. Mhm. Nummern ausgetauscht und ja, ich habe dann bin dann zu meiner Unterkunft gefahren, das war Vorzeiten vor Airbnb, das hieß homestaybooking.com. Das war also so ein Familien, die ein altes Kinderzimmer hatten, das sie vermietet haben, so, also das war da die Line, und habe da bei einer jamaikanischen Gastfamilie gelebt. Mhm. Einfach aus dem Grund, weil es das Billigste war, was ich finden konnte. Billigste Unterkunft war auch meilenweit aus London raus, aber auf der Karte sah es halt trotzdem nur so weit aus, deswegen dachte ich, ja, so weit ist es nicht, aber es war schon weit. Und habe dann mich abends wieder mit diesem Ryan, hieß er dann, getroffen und er hat mir dann am ersten Abend ein Praktikum bei seiner Bekannten in der PR-Agentur verschafft. Mhm. Und die nächsten 3 Tage haben wir eigentlich dann nur Nightlife gesehen. Mhm. Er hat mich dann zu Clubs mitgenommen und Freunden vorgestellt und Plätze gezeigt, die ich sonst nie gesehen hätte. Und das war sehr geil.
Das heißt, du bist angekommen und hast im Prinzip unmittelbar einen neuen Freundeskreis irgendwie erschlossen. So hört sich das für mich an.
Ja. Ja. Mhm. Ja.
Krass.
Das war echt, ja. War
wie krass. Hat sich dann das Ganze weiterentwickelt mit deiner Zeit und wie lange warst du dann in London, beziehungsweise?
6 Jahre.
6 Jahre in London oder UK allgemein?
Nee, in London.
In London.
Mhm. Ja.
Und die ganze Zeit dann bei dieser PR-Agentur oder wie waren das so die nächsten Stationen?
Nee, da war ich tatsächlich nicht lang. Also, ja, ich habe sie dann da an diesem Abend kennengelernt und sie hat mir dann irgendwas von PR erzählt und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung, um was es geht. Also ich wusste nicht, was PR überhaupt bedeutet, aber ich dachte mir, die hat einen Job für mich. Ja, let's go. Ja. Und dann hat sie gefragt, irgendwie, wann ich anfangen kann bei ihr, und dann habe ich gesagt, ja, ich muss nochmal nach Hause, weil ich bin ja nur für ein Wochenende hier. Ich habe auch nur einen Rucksack dabei, aber ich kann in der Woche anfangen. Dann sagt sie, okay, ja, hier ist meine Karte, hier steht die Adresse drauf, wir sehen uns Freitag in 2 Wochen. Und dann war das so, okay. Und bin dann auch wirklich nach Hause geflogen, habe meine Sachen gepackt und bin wieder zurückgeflogen, um dann anzufangen zu arbeiten. Und ich hatte dann natürlich gegoogelt, was PR bedeutet, Public Relations, und dachte so, keine Ahnung, was die machen. Ich habe mir dann so, ich glaube, ich habe Bilder gegoogelt zu Public Relations und habe dann diese Marketingbüros gesehen, irgendwie Großraum, Kaffeemaschine, Fußballtable, irgendwie Leute, die Spaß haben, und dachte mir so, oh, das wird eine richtig geile Zeit, ja. Viele neue Leute kennenlernen, großes Büro, große Agentur, kreatives Arbeiten, cool. Und komm dann zu dieser Agentur an der Adresse und schaue ins Gebäude und laufe dann hoch und gehe den Gang entlang und denke, also, das ist alles ein bisschen komisch, und klopfe an die Türe des Büros und erwarte, dass die Türe aufgeht und da halt ein großes Büro ist und viele Leute drin sitzen und so. Und die Türe geht auf und das Büro war zweimal so groß wie die Ecke, in der wir sitzen. Da war ein Schreibtisch hier, ein Schreibtisch da, ein Trampolin und ein Zweisitzer-Sofa. Das war's. Und da saßen zwei Leute drin. Sie, die ich kennengelernt hatte, und eine Kollegin. Und ich dachte dann so, irgendwie so, geht's hier noch weiter irgendwie? Aber das war's dann mit dem Büro. Ja, meine Aufgabe für die ersten zwei Wochen war, ans Telefon zu gehen. Nur ans Telefon zu gehen, den Hörer abzunehmen und eine Nachricht aufzuzeichnen und sagen, es ruft dich immer zurück. Und das war das ungemütlichste ever, die ersten zwei Tage, weil ich kaum jemand verstanden habe im Telefon, alle mit verschiedenen Akzenten und eine Sprache, die ich auch nicht beherrsche. Und ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht hier. Also die fragen mich eine Frage, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Und alles, was ich sagen konnte, war nur, ich rufe jemand zurück. Ich schreibe einen Namen und eine Telefonnummer auf. Und dann, nachdem das dann gebrochen war, diese Barriere irgendwo anzurufen und mit Leuten zu sprechen, die man vielleicht nicht versteht, kam dann der nächste Schritt, in dem ich dann wirklich auch so Presseartikel schreiben durfte über Events, die dann veröffentlicht werden sollten in der Zeitung. Und die Chefin hat gesagt, wir gehen jetzt auf ein Event und du schreibst darüber und du gibst es mir und ich schaue es mir an. Und ja, das erste Mal wird da vielleicht viel rot sein und dann wird es immer weniger und weniger rot. Und so war es dann auch. Ja, der erste Artikel natürlich, sie hat sich wahrscheinlich gedacht so, oh mein Gott, was habe ich mir hier? Weil natürlich mein Englisch nicht gut war, besonders nicht in geschriebener Form. Und dann wurde das aber besser und besser. Und mit dem vierten oder fünften Artikel, den ich geschrieben habe, wurde das dann auch tatsächlich in so 80% so übernommen und publiziert in einem Magazin, was sehr cool war. Und dann nach zwei Monaten ist sie dann, oder drei Monaten hatte sie dann die Nachricht, dass sie ein Baby bekommt. Und war dann so, dass sie gesagt hat, okay, ich bin schwanger, ich kann dieses Büro hier nicht mehr halten, ich muss hier ausziehen, muss mein Office zu mir nach Hause verlagern, die Kollegin arbeitet bei sich zu Hause, und sie hatte im Prinzip keinen Arbeitsplatz mehr für mich und gesagt, ich würde dich gern behalten, ich mag dich, aber ich kann es mir einfach, ja, keine Ahnung, ich habe keinen Platz. Die Bezahlung war auch, die hat mir, glaube ich, $15 pro Tag bezahlt. Also es war gerade genug, um den Bus dahin zu nehmen. Und hat dann gesagt, okay, Dennis, du brauchst noch einen anderen Job. So, hier nur sitzen ist scheiße, ich besorge dir jetzt einen Job. Und dann hat sie gesagt, weißt du, was gut für dich wäre, wenn du einfach für so eine Catering-Agentur arbeitest, da lernst du viele Leute kennen, da hast Spaß, du siehst was, verdienst gutes Geld. Ich melde dich an. Und hat das eigentlich so, ohne da auf eine Antwort zu warten, gemacht. Hab mir dann bei der Bank ein Konto verschafft, hab mir eine National Insurance Number verschafft und hab mich diesem Besitzer dieser Agentur vorgestellt und gesagt, Dennis ist ein cooler Typ, der soll für dich arbeiten. Und ja, habe dann auch für die angefangen zu arbeiten. Einfach als so Freelance, also wie mir hier mit dem Gewerbeschein angemeldet, so Promoter-mäßig. Und tatsächlich hatte dann auch das Glück, da super viele Leute kennenzulernen, die in der gleichen Situation waren wie ich. Die waren nicht gebürtige Engländer, die sind dahergezogen, um das Abenteuer zu suchen oder zu studieren. Und da hat sich sehr schnell mit vielen Leuten eine super Synergie gebildet. Und ich habe dann natürlich ja viel gesehen, viel erleben dürfen, London so gesehen, wie sie, glaube ich, viele andere Leute nicht sehen, einfach von der Art der Arbeit. Und habe dann auch für diese Agentur ja in verschiedenen Kapazitäten gearbeitet, erst freiberuflich, dann bin ich dem Office-Team beigetreten in der Operation, dann war ich Trainer für die neuen Leute, die dazugekommen sind, dann habe ich für die angefangen, Events zu managen als Eventmanager und habe mich dann daraufhin selbstständig gemacht, um dann für ein paar deren Kunden selbstständig zu arbeiten. Also das war ein sehr gutes Learning dort und eine sehr tolle Erfahrung.
Ja. Wenn wir jetzt mal ein bisschen vorspulen, so die 6 Jahre in London, was waren da so die wichtigsten Stationen, bevor es dann für dich weiterging, und was war dann so der, was war so diese, was hat diese Weiche gestellt, dass es dann aus London wegging?
Die erste wichtige Station, glaube ich, war diese Agentur. Aufgrund hin der Arbeit in der Agentur hat sich dann eine andere krasse Chance ergeben für Mercedes, AMG Formel 1, für das Formel 1 Team zu arbeiten, was ja auch aus England raus seine Operation hat, nicht aus Deutschland, um da auch im Catering zu arbeiten für Mercedes. Da bin ich auch so reingefallen, so auch durch einen Freelance-Job, den ich irgendwo hatte, und da hatte ich mich mit ihm unterhalten und der hat mich dann dazu gebracht. Und das war natürlich so eine Erfahrung, da war ich 25, als ich zum ersten Rennen geflogen bin nach Australien, und das war so, wow, wie krass ist das eigentlich? Ich fliege hier um die Welt, um irgendwo für eine Woche lang für Leute zu kochen und die zu bedienen, und baue es wieder ab und fliege wieder zurück, so.
Krass.
Ja, und das habe ich dann auch 3 Jahre lang gemacht. 250 Tage Reisen im Jahr, nie zu Hause, total aus dem Rucksack oder aus dem Koffer gelebt, was super war. Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo es dann nicht mehr super war. Und dann dachte ich, wenn der Job nicht mehr Spaß macht, dann ist es wirklich wie ein Gefängnis.
Was hat sich da verändert, dass es dann nicht mehr Spaß gemacht hat? War es die Reiserei oder was war da?
Ich glaube, es war einfach die Tatsache, dass die ganzen tollen, glitzernden Dinger, die am Anfang so schön aussahen, irgendwann mir die Realität gezeigt haben und mir gezeigt haben, dass vieles, was man hier als so super toll sieht, ist einfach auch nur harte Arbeit. Und ich war viel unterwegs, hatte dann auch ja natürlich da mein Freundeskreis und meine Community, aber die Freunde, die in England gelebt haben, haben sich dann immer mehr abgekapselt, weil ich ja nie da war und ich konnte ja nichts teilnehmen, und wenn ich zurück war, war ich für ein paar Tage da, habe ja gewaschen und viel geschlafen und bin wieder gegangen. Und da hat sich natürlich dann der Freundeskreis verschoben, und das wollte ich nicht. Und mir wurde auch dann irgendwann diese Formel 1 Welt, es wurde mir einfach alles zu viel. Irgendwie. Und dann dachte ich so, nee, war jetzt cool für 3 Jahre und ich will es nicht missen, aber es ist nicht mehr mein Ding.
Du bist im Prinzip dann mit dem ganzen Team um die Welt, wo halt jeweils die Rennen waren, und warst dann da im Einsatz.
Genau, ja. Ja, das war eine super Erfahrung. Ich meine, ja, mit 24 so einen Job zu haben, wo deine Eltern dich im Fernsehen sehen können, wo du ab und zu in die Kamera winken kannst und du weißt, die Eltern schauen von zu Hause zu, und das ist total krass, dass man so gefühlt können, die Eltern so am Leben teilhaben, obwohl die ja auch nur ein mini Teil davon sehen, ein sehr kleiner Teil der Wahrheit, die man da am Fernsehen mitverfolgen kann. Aber das war schon toll und es war eine super Erfahrung und es waren wilde Zeiten, weil work hard, play hard war die einzige Art und Weise, wie man da irgendwie 70-Stunden-Wochen schafft irgendwie. Und
also bestand da dein Leben im Prinzip aus Arbeit an diesem Ort, aber gleichzeitig auch in dieser, ich sag mal, Formel 1 Family und Extended Family.
Ja, total. Und es ist eine Family. Es ist eine Gruppe. So, du bist drin, du bist draußen. Aber es muss auch so sein, weil es einfach so fast-paced ist und es passiert so viel und es ist anstrengend, und deswegen, ja, habe ich irgendwann gedacht, so, ich werde jetzt hier Teil dieser Familie, aber ich verliere dafür auch eine andere, und das war mir dann nicht, war es mir irgendwie nicht wert zu dem Zeitpunkt.
Was hat sich dann verändert? Oder was hast du verändert?
Ich glaube, der Punkt kam, wo ich irgendwann mal morgens in dem Hotelzimmer war, irgendwo bei einem Rennen in Abu Dhabi, und dachte so, ich habe heute gar keinen Bock. Irgendwie die letzten paar Tage liefen nicht gut. Ich habe keine Lust auf was heute passiert irgendwie. Und ich dachte so, was passiert, wenn ich mich einfach jetzt im Zimmer einsperre und einfach nicht rausgehe? Wenn ich einfach nicht morgens zum Frühstück komme und einfach nicht bei der Abfahrt dabei bin? What's the worst? Dachte ich mir so, dann wäre ich gekündigt. Und dann dachte ich, wäre mir auch scheißegal. Und dann dachte ich, okay, Dennis, Wenn du über so einen Job so nachdenkst und hier in deinem 5-Sterne-Hotel in Abu Dhabi sitzt und denkst so, oh my God, my life is so bad, dann ist es wirklich Zeit zu gehen, weil wenn diese Realität dann in was Negatives umschwappt, dann ist es Zeit zu gehen. Und dann hatte ich mich schon immer für Möbel interessiert und wie Möbel gemacht sind und mit Möbel zu arbeiten und zu tischlern. Und dann habe ich gedacht, ich höre jetzt bei der Formel 1 auf und ich werde Schreiner.
Ist ja auch das am nächsten naheliegende irgendwie,
ja,
so.
Ja, und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann dort aufgehört und gekündigt und da war viel Unverständnis auf vielen Seiten und warum und ah, du passt doch ja so gut rein. Und ich dachte so, nee, eigentlich, also ich finde gar nicht, dass ich hier reinpasse, aber okay. Und habe dann einfach ein paar Freunden in London wieder beim Kaffee erzählt, so hey, ich habe bei der Formel 1 aufgehört, weil ich will Schreinern. Und habe das dann halt vielen Leuten erzählt und war dann einmal irgendwo bei einem Café mit einer Freundin, wo eine andere Person dabei war, habe es der erzählt und die hat mir dann gesagt, ja, hey, ich kenne da jemanden, der arbeitet selbstständig, cooler Typ, Jamie, ruf ihn an. Habe ich angerufen, erzählt, wer ich bin, was ich gemacht habe und was ich machen will. Habe gesagt, ich habe einfach nur Bock zu lernen und ich komme gerne und ich putze deine Maschine und ich putze deinen Boden, ich mache, was du willst, aber ich möchte lernen. Und dann hat er gesagt, komm vorbei am Montag, schauen wir es uns an. Bin ich da vorbeigekommen und dann hat er gesagt, ja, wenn du Bock hast, hier ein bisschen zu werkeln, let's go. Und
dann bist du Schreiner geworden.
Ja, dann habe ich das halt habe dann bei der Formel 1 das Catering tatsächlich verlassen, habe dann noch eine Saison im Marketing gearbeitet, wo ich deutlich weniger auf Reisen sein konnte und deswegen dann nebenher diese Schreinern anfangen konnte. Mhm. So dass ich im Prinzip, ja, Donnerstag bis Sonntag war ich irgendwo auf einem Rennen, bin dann zurückgeflogen, da war ich Dienstag, Mittwoch im Workshop beim Schreinern und dann bin ich Freitag wieder irgendwo hingeflogen. Und das war dann so für ein Jahr so das Ding. Und
das heißt, die Formel 1-Tür hast du da noch nicht ganz zugemacht?
Ja, nicht ganz zugemacht, ja. Da habe ich dann das Catering verlassen, habe dann ein Angebot vom Marketing bekommen, was sich halt auch super angehört hat irgendwie. Und dann dachte ich, okay, ich habe mehr Zeit für mich, die kann ich für was anderes nutzen, für was, um was zu lernen, was ich lernen möchte, und muss dafür kein Geld verdienen oder kein Geld verlangen. Warum nicht? Mhm. Und habe das dann so ein bisschen zweigleisig gefahren, ja. Und dann kam irgendwann die Entscheidung so, jetzt, wo ich so viel, die Chance hatte, so viel zu sehen von der Welt, kommt mir London sehr klein vor. Mhm. Und jetzt würde ich gerne woanders hin. Das war ein Jahr in das Marketing / Furniture Making Business und dachte so, es macht mir richtig Spaß, hier zu schreien und so, aber ich brauche irgendwie eine Veränderung. Und
nach welcher Zeit, wo du von zu Hause weg warst, also von Deutschland, war das dann?
Das war 5 Jahre. Mhm. 5 oder 6 Jahre. Mhm. Und dann hatte ich ja so ein halbes Jahr, dann habe ich dann bei der Formel 1 gekündigt gehabt, hatte dann nur wirklich in dieser Schreinerei gearbeitet. Und hatte dann irgendwann den Schluss gefasst, so, hey, egal was jetzt kommt für ein Angebot, egal wo, ich nehme es an, bei London will ich nicht mehr, ich möchte woanders hinziehen, ich möchte noch was Neues sehen, ich möchte noch irgendwo neu sein, ich fühle mich hier so ein bisschen so, gleicher Weg zur Arbeit, irgendwie, es hat sich ein bisschen eingefahren angefühlt. Obwohl mein Leben bis dahin alles andere als eingefahren war, aber ich hatte das Gefühl, es ist eingefahren. Und dann kam irgendwann Freitagabends eine E-Mail von einer Freundin, mit der ich 4 oder 5 Jahre davor in dieser Agentur gearbeitet hatte, die dann in der Zwischenzeit wieder zurückgezogen ist nach Australien und da angefangen hat, für einen Koch zu arbeiten. Und der hat mir geschrieben, Dennis, ich habe gesehen, du hast bei der Formel 1 aufgehört, auf LinkedIn. Irgendwo hat sie gesehen, dass ich ja gekündigt habe. So, wir brauchen jemanden, der uns hilft mit Sales und Marketing für unsere Restaurantkette in Singapur. Hast Bock drauf? Und ich, ja, schick mir den Vertrag.
Geil.
Und wir hatten dann auch zwei Zoom-Interviews, weil, ja, war ja natürlich weit weg. Irgendwie, wo ich 4 Uhr morgens am Rechner saß, wegen der Zeitverschiebung und so. Und ja, dann habe ich eigentlich auch diesen Vertrag, ohne mir das wirklich groß durchzulesen, unterschrieben, weil ich dachte so, scheiß drauf, wenn es nichts wird, kann ich wiederkommen. Komme ich wieder zurück nach England. So, what's the worst that's gonna happen? Hab dann diesen Vertrag unterschrieben und ja, bin dann so ein bisschen über ein paar kleinere Umwege dann nach Singapur gezogen. Mhm. Mit einem Koffer, Ich hatte ja vorher 6 Jahre in London gelebt, hatte da auch ein bisschen was angehamstert, so an Kleidung und Zeug, das man halt hat. Hab dann da, keine Ahnung, 80% der Dinge, die ich hatte, verkauft, verschenkt oder weggeworfen und hatte wirklich diesen einen Koffer und einen Rucksack, mit dem ich dann nach Singapur gezogen bin. Mhm. In einer total ungewissen Zukunft. Ich hatte wirklich keine Ahnung, was mich da erwartet. Aber ich dachte, wenn es scheiße ist, komme ich halt wieder.
Und das hört sich nach so unfassbar viel Zuversicht an, so bei ja. jeden Stationen, die ich bisher gehört habe. Und ich weiß, da gibt es noch eine andere Station.
Ja, ja. Ja, ja. Bin dann nach Singapur gezogen, habe dann da angefangen, für eine Restaurantkette im Sales and Marketing zu arbeiten und war dann zuständig für 5 Restaurants in Asien, 2 in Singapur, 2 in Tokio und 1 in Jakarta. Mhm. Plus dann noch 1, was dann in dieser Zeit, in der ich da war, eröffnet wurde in Tokio. Und habe da wirklich sehr viel lernen dürfen über mich selbst. Besonders über mich selbst und ja, im Umgang mit anderen Kulturen. Das war wieder was komplett Fremdes, obwohl ja Singapur sehr westernized ist, wenn man Asia sich anschaut. Aber ja, einfach mit so vielen Leuten dort zu arbeiten, die einen ganz anderen Hintergrund haben wie ich. Eine ganz andere Einstellung, eine ganz andere Denkweise, eine andere Philosophie, eine andere Religion. Das war schon, war interessant, weil ich auch der einzige, außer dem Chefkoch in diesem Restaurantgefüge, der einzige Westerner dort war. Und natürlich, ja, ich mich da beweisen musste, so, da kommt jetzt jemand her, ein White Guy, kommt jetzt hierher, oder Angmo, a White Ghost, okay. wie die Foreigners dort genannt werden, kommt jetzt hierher und erzählt uns jetzt, wie wir unseren Job machen sollen. Mhm. Und ja, dann hat es ein bisschen gedauert, bis ich dann erklären konnte, dass ich denen nicht irgendwie das Leben schwer machen will, sondern eigentlich einfacher. Ich möchte eigentlich, dass die ihre Arbeit lieber tun und sich besser fühlen bei der Arbeit, sodass sich der Gast wohler fühlt und dann Win-Win für alle.
Also hast da schon so in diesem ganzen Hospitality-Bereich, also ich meine vorher Catering, wenn ich jetzt mal auch so ein bisschen den Bezug auf den Kern, sage ich mal, wo wir ja hinsteuern, nämlich deinen Plan, deine eigene Restaurantkette zu gründen, hast also da im Prinzip schon diese Erfahrung gesammelt.
Mhm. Ja, ja, ich habe da sehr viel lernen dürfen. Im Umgang mit Personal und Gästen und dieses Feingefühl für beide zu entwickeln, irgendwie nach oben und nach unten zu sprechen, aber nie Leute das fühlen zu lassen irgendwie. Mhm. Also das war interessant. Mein Chef, Ken, ein Japaner, der auch sehr inspirierend von seiner Einstellung her, ein sehr reflektierter Mensch. Mhm. Jetzt im Nachhinein sehe ich das so in der Situation habe ich das oft nicht so gesehen, aber habe ihn sehr gern gehabt und auch immer noch und wir haben uns sehr gut verstanden und es war ein tolles Zusammenarbeiten und ich war da unglaublich privileged, da reinzuschauen in diesen Prozess und von ihm zu lernen. Und kam dann aber auch irgendwann zu der Entscheidung, dass in Asien leben als Expat, man, so blöd sich das anhört, aber man sticht einfach raus, überall wo man hingeht. Und man wird anders behandelt als die anderen. Und ja, Expats bezahlen mehr für alles, verdienen auch vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Und es war irgendwie so eine Zwei-Klassen-Welt, so Expats und Locals, die mir nicht gefallen hat. So dieses, entweder du bist hier oder du bist hier. Mhm. So, und das hat mir nicht gefallen. Ich dachte immer, wenn ich irgendwo lebe, dann möchte ich doch mit den Leuten leben und am Geschehen teilhaben und nicht irgendwie in so einer Blase. In so einer Blase leben. Und habe mich dann tatsächlich entschlossen, dass ja, auch wenn ich hier viel lerne und das alles geil ist und so, aber es fühlt sich einfach nur nicht stimmig an. Und dann habe ich meinen Job auch gekündigt, auch ohne irgendwas zu haben und saß dann da mit meinem...
Nach wie vielen Jahren oder nach welcher Zeit?
Das war 1,5 Jahre. Aha. Saß dann da mit meinem übrigen Visa, dass ich noch irgendwie für 3 Monate konnte ich dann noch bleiben nach meiner Kündigung. Hatte damals auch eine Freundin dort, habe mit der auch zusammen gewohnt und dann war halt die Frage so, suche ich nach einem neuen Job oder gehe ich woanders hin, geht sie mit, gehen wir beide woanders hin, dieses Kanadierin. Und ja, habe mich dann auch in anderen Ländern in Asien umgeschaut, war dann in Hongkong, habe da genetzwerkt und mich vorgestellt bei verschiedenen Gastronomen auch tatsächlich. Und da ist dann was passiert auf einer Reise in Hongkong, hatte ich ein Gespräch mit einer HR-Chefin von einer Restaurantgruppe. Und wir saßen da und haben gesprochen über einen Kaffee und sie sagt mir so, erzähl mir doch mal deines, was willst du machen? So, was willst du für uns machen? Und dann dachte ich so, hey, ich möchte einfach gerne helfen mit der Location-Suche, das Team zusammenstellen, das Menü schreiben, an einem neuen Restaurant zu arbeiten, irgendwie, keine Ahnung, die Lampen auszusuchen und die Farbe vom Teppich und die Farbe von den Wänden und das Geschirr. Und ich erzähle und sie sagt, Moment, Dennis, du suchst ihn nach einem Job. Du suchst nach einem Investor. Und das war das erste Mal, wo ich dachte, vielleicht hat sie recht. Hab es dann auch wieder so in den Hinterkopf geschoben, weil ich dachte, ach, Investor, pappalapapp, ja, nee. Und habe dann entschlossen, Asien ist jetzt gerade nicht für mich. Ich brauche irgendwas, wo ich mich mehr so zu Hause fühle.
Wann war das mit dem Investor? Welches Jahr? Das interessiert mich jetzt.
Ah, das war 2017.
Okay, halten wir mal fest.
2016 oder 2017? Ich glaube, 2017. Und ja, habe ich dann entschlossen, so, ja, Asien, nee, ist nicht mein Ding, ich möchte irgendwas anderes. Und dachte mir so, Australien. Geil. Melbourne habe ich immer geliebt, wenn wir da waren zum Grand Prix. Die Leute haben einfach einen geilen Vibe, das Wetter ist gut irgendwie, ich mag die Sprache. Lass nach Australien ziehen. Und dann habe ich mir ein Visa besorgt und bin nach Australien gezogen, nach Melbourne. Stand da wieder so mit einem Koffer, mit einem Rucksack. Dachte mir so, okay, next. Und hatte dann auch so auch wieder so einen Job in Aussicht gehabt, aus dem dann nichts wurde leider und stand dann eigentlich so da mit, ja, mit runtergelassenen Hosen sozusagen, stand ich da und habe dann mir ein Airbnb gesucht und dachte, egal, jetzt nehme ich das Airbnb, ich habe ein bisschen was gespart von Singapur, so, schauen wir einfach mal, was passiert. Und dachte so, was möchte ich eigentlich jetzt hier machen? So, nachdem dieser Job, den ich in Aussicht hatte, geplatzt war, dachte ich mir, Müll machen möchte ich wieder. Und dann habe ich gegoogelt, die 12 so Boutique, kleine Möbelmacher in Melbourne und bin zu jedem hingefahren, habe an die Türe geklopft und habe mich vorgestellt. Habe gesagt, hey, ich bin der Dennis, bin gerade hergezogen, aus Singapur, war davor in London, bin aber deutsch und ich würde gerne Möbel machen. Und von den 10 oder 15 haben dann irgendwie 4 gesagt so, nee, geh wieder. Und 3 haben halt gesagt, okay, geil, finde ich gut. Ich habe was, kannst du mir dabei helfen? Ich habe nicht viel, keine Ahnung, ich bezahle dich pro Stunde, ich kann dir 2 Tage Arbeit geben. Und dann dachte ich, geil, besser als nichts. Und habe dann bin erst zum Baumarkt gefahren, habe mir irgendwelche Handschuhe besorgt und Sicherheitsschuhe und so ein Zeug. Und habe dann da angefangen, mit denen ein bisschen rumzuwerkeln, was mir super Spaß gemacht hat. Und bin dann über die Arbeit ich habe dann für 3, tatsächlich immer 3 Schreiner gearbeitet, immer so auf so Freelance-Basis, wie so ein Gewerbeschein. Und ja, das war natürlich immer sehr, ja, mal gab's Arbeit für ein paar Tage und mal für ein paar Wochen wieder nicht. Und dann hat einer dieser Möbelmacher gesagt, hey, ich arbeite mit Eventdesignern zusammen, sind total coole Typen, die machen viele große Projekte, vielleicht haben die ja eine offene Stelle. Hab dann den Besitzer angerufen von dieser Agentur, der hat dann gleich gesagt, ja, lass uns auf ein Bier treffen. Wir haben uns auf ein Bier getroffen und er sagt, ja, fang Montag an. Und hab dann für die Agentur Frank Wild, Sustainable Events, 2 Leute, Marky und Mike, haben da gearbeitet, 2 total geile Typen und mit denen habe ich dann gearbeitet für 7 Monate. Auch an ein paar coolen Projekten, ATP Tennis, Australian Open Tennis haben wir viel gemacht und so ein paar Tech-Events und ein Fit-Out für ein Café und richtig coole Sachen, irgendwie viel Planung und Design und aber auch Projektmanagement und viel unterwegs sein, mit Leuten kommunizieren und es war geil, eine geile Zeit, es war eine geile Atmosphäre in dem Team, ein inspirierender Arbeitgeber und Leader, der da war, ein sehr menschlicher Mensch und ich habe unglaublich gern mit denen gearbeitet. Ja, es war eine richtig geile Zeit dort.
Was hat dich dann in die Schweinefarm vertrieben? Die habe ich so im Hinterkopf noch.
Ja, ja, die Schweinefarm. Schweinefarm war dann danach. Und zwar hatte ich mich dann entschlossen, so, ich möchte gerne in Australien bleiben. Mir gefällt's hier, mir gefallen die Leute, mir gefällt die Art der Leute. Und dafür muss man, oder muss man jetzt auch immer noch, du musst 4 Monate Regional Work machen. Okay. Also du musst auf einer Farm arbeiten, in einer rural abgelegenen Gegend, mhm. um dich dann für dein zweites Visum zu qualifizieren. Mhm. Und ich hatte irgendwie immer Bock auf Tasmanien. Hab immer gute Sachen von gehört und das ist so ein Ort, an dem man jetzt nicht so hingeht. Mhm. Dann dachte ich mir, fuck it, dann mache ich halt meinen Farmstay dort. Und am geilsten wäre, wenn ich eine Farm finde, wo ein Restaurant drauf ist. So. Und hab dann wirklich jemanden kennengelernt, der gesagt hat, ich habe genau den Typ für dich. Ein Typ, der hat eine Farm in Tasmanien und der sucht gerade auch jemanden. Mhm. Hab den dann angerufen, diesen Farmbesitzer, und gesagt, ja, Dennis, ich brauche dieses Regional Work Ding. Und er hat gesagt, perfekt, weil letzte Woche hat jemand aufgehört, ich brauche jemanden, wann kann es anfangen? Mhm. Und dann war ich eine Woche später in Tasmanien und hab dort dann war dort dafür zuständig, auf einer Farm mit 20 Freiwilligen den Farm-Alltag zu managen, mhm. tatsächlich. Also von den Schedules, wer wann wie wo arbeitet, wer macht morgens Frühstück, wer macht Mittagessen, wer geht zum Einkaufen, wer füttert die Schweine, wer bringt die Schweine zum Schlachthaus. Wir machen dann unsere eigenen Wurstwaren und Fleisch und Bacon und was weiß ich. Und ein Restaurant war auch noch dabei, das gemanagt werden musste. Und es war richtig abgefahren. Mhm. Und ich denke da auch oft dran zurück, an die Zeit, weil es einfach so surreal war. Mhm. So crazy, crazy Erfahrung. Ja, das war die Schweinefarm.
Also zieht sich ja dieses, ich versuche gedanklich schon mal so ein bisschen zu sortieren.
Das ist schwierig, ja.
Ja.
Fällt mir auch schwer.
Finde ich gar nicht so. Also ich finde, es zieht sich schon so ein bisschen durch. Also ich meine, man findet immer wieder dieses Thema PR-Marketing, Sales, dann dieses Thema mit dem Restaurant-Management, Hospitality und irgendwie so dieses Team-Management. Und das ist ja eigentlich, und sag mal, das Möbeldesign natürlich auch noch, so Einrichtung. Und jetzt denke ich so an deinen aktuellen Plan, deine eigene Restaurantkette zu eröffnen, wo im Prinzip genau diese 4 Skills, die du über die letzten 10 Jahre weltweit, muss man ja auch noch sagen, also auch die Internationalität, verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen, damit Geschichten. Du hast im Prinzip ja genau die 10 Jahre jetzt all das gelernt, was du jetzt für diesen nächsten Schritt brauchst. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt auf einmal überhaupt wieder hier bist und jetzt auf einmal diese Geschichte mit dem, vielleicht brauche ich doch einen Investor, dass die jetzt wieder auf dem Tisch liegt?
Ja, warum bin ich wieder hier? Zurückzuziehen nach Deutschland war für mich vor 2 Jahren oder bis vor 2 Jahren undenkbar. Jeder, der mich kennt, davor, hätte gesagt, der Dennis geht nie wieder zurück nach Deutschland. Und ich habe das auch gesagt. Ich wusste nicht so wirklich, warum. Es gibt keinen Grund, warum ich hier nicht wieder zurück wollen würde. Aber ich dachte mir einfach so, nee, Deutschland ist einfach nicht mehr so der Vibe. Und meine Meinung wurde dann geändert. Und zwar am 1. Januar 2018. 6.24 Uhr.
Was ist da passiert?
Ich war auf einem Musikfestival, ein Neujahrsmusikfestival, und Festivals sind eigentlich nicht mein Ding.
In Australien?
In Australien war das, genau. Das war dann kurz bevor ich dann nach Tasmanien gegangen bin, auf der Farm zu arbeiten. Festivals waren noch nie so wirklich mein Ding, besonders nicht Neujahrsfestivals. Normalerweise verbringe ich mein Neujahr im Bett bei 23:30. So. Mhm. Also ist es wirklich Bums und war es mir eigentlich schon immer. Und ich habe mich dann aber überreden lassen, auf dieses Musikfestival mitzugehen, das irgendwo in der Pampa vor Melbourne war, und habe dann das Auto meines damaligen Mitbewohners mir geliehen und bin da hingefahren mit einem Zelt und war so ein Camping-Festival. Hingefahren, habe mein Zelt aufgebaut, bin recht spät angekommen, das heißt, das Zelt war so am Außenrand des Zeltlagers, und dann ging es so eine Wiese hoch auf einen Hügel, und auf dem Hügel stand ein Haus. War so eine alte Farm, und auf dieser Farm oder an dieser Farm war dieses Bush Festival. Es waren irgendwie 500 Leute da. Viele Drogen und viel Alkohol, von denen ich nichts genommen habe. Und Ja, das war einfach so ein crazy Festival in Mitte von nirgendwo. Und als es dann irgendwie morgens um 3 Zeit war, ins Bett zu gehen, bin ich zurück zum Auto gelaufen. Ich war da mit einer Bekanntschaft, die ich kurz davor kennengelernt hatte, die mich auch dazu überredet hat, dort überhaupt mitzugehen. Und wir sind dann zurück ins Auto, saßen dann noch im Auto, haben was gegessen. Und dann war es irgendwann Zeit, schlafen zu gehen. Und das Zelt war errichtet draußen und der Schlafsack war drin. Die Kissen waren drin. Und irgendwie hatte ich dieses Gefühl, nicht in diesem Zelt zu schlafen. Und habe dann zu der Freundin gesagt, ich muss im Auto schlafen, ich kann nicht ins Zelt. Und sie so, warum nicht? Ist doch viel bequemer und es ist kühler und es ist doch gemacht. Und ich sag so, nee, keine Ahnung. Keine Ahnung wieso. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich im Zelt schlafen sollte heute Nacht. Und du auch nicht. Also ich sagte, ja, okay, dann schlaf mal im Auto und haben dann in diesem sehr ungemütlichen Auto geschlafen. Und dann um 6.24 Uhr am 1. Januar wache ich auf zu einem Geräusch, das sich anhört, als würde mir jemand an die Scheibe vom Auto schlagen, und ich richte mich auf im Auto und gucke um mich rum und sehe das Zelt, und das Zelt ist auf dem Boden und die Stäbe hängen raus und die Planen sind zerfetzt, und ich denke so, was passiert? Leute rennen zum Auto, rennen zum Zelt, und ich gucke nach rechts und es rollt so ein führerloser Diesel-Tank-Anhänger. Rollt so führerlos, ohne Auto, ohne Führer, Haus, ohne alles, rollt so an einem Auto vorbei, und ich denke mir so, wie betrunken bin ich eigentlich noch, so dass ich jetzt denke, da rollt so ein Ding. Steigt dann aus, geht dann auf ums Auto rum und sagt zu den Leuten, die dann am Zelt rumtasten, so, es ist niemand im Zelt, es ist mein Zelt, ich habe im Auto geschlafen. Leute sind kreidebleich, Leute sind am Weinen, der eine sieht aus, als würde er sich gleich übergeben müssen, so, hä, was ist eigentlich passiert? Was passiert ist, dass die Organisatoren morgens die Generatoren füllen wollten mit Diesel, um wieder Strom zu bekommen am Festival. Und das war auf dem Hügel oben, diese Generatoren, und jemand der Organisatoren hat diesen Dieseltanker mit einem Gabelstapler gezogen, und der Pin hat sich gelöst und der Anhänger hat sich abgekoppelt und es ist den Berg runtergerollt, dieses Zeltlager zu, und die Leute haben es natürlich gesehen, wie dieser Tanker da runterrollt, und sind da hingerannt, aber man kann den ja nicht einfach aufhalten, und hast dann über mein Zelt gemäht, am Auto vorbei, da bin ich dann aufgewacht, an einen Baum gefahren, hat so seine Richtung geändert und ist in so ein Auto, in ein anderes Auto reingefahren. Dann langsam, da ist nichts passiert, aber und stand dann da, so mitten im Zeltlager, morgens um 6:30.
Hört sich an wie so eine Szene aus Final Destination.
War crazy shit. Und dann, ich war da aber so unter Schock, dass ich erstmal gedacht habe, so, muss erstmal was frühstücken, so, ja, ist ja nichts passiert, ich hole mir jetzt einen Bagel und einen Kaffee. Und erst auf der Heimfahrt dann, so eine Stunde später, nach Melbourne zurück, allein im Auto, ist mir das dann gekommen, diese Realisierung, so, shit. Die Entscheidung hat mir jetzt das Leben gerettet. Und ich verstehe nicht, warum ich das gedacht habe oder was mich dazu bewogen hat.
Ja. Ja, da hattest du irgendeine Vorahnung.
Ich hatte eine Vorahnung, ja. Und dann musste ich rechts ranfahren und mir irgendwie einen McFlurry kaufen, weil mein Blutzuckerspiegel im Keller war, und saß dann an der Haltestelle und habe meinen McFlurry gelöffelt und mir dann überlegt, wäre das jetzt das Letzte, was ich getan hätte, wäre ich dann mit meinem Leben zufrieden? So, was würde ich bereuen und was nicht? Diese Reflexion, die man hat in so einer Situation vielleicht, und habe dann gedacht, dass ich eigentlich nichts bereue, alles wieder genauso machen würde, aber was ich bereuen würde, wäre das Verhältnis zu meiner Mutter. Oder das Verhältnis zwischen uns beiden. Und dann dachte ich mir so, wenn das Einzige ist, was mir in so einer Situation einfällt, dann ist es Zeit, nach Hause zu gehen. Und an diesem Verhältnis zu arbeiten. Was immer da auch nicht stimmt oder was immer da auch in Disbalance ist, dann geht es jetzt darum, das auszufinden. Und dann nach dem Aufenthalt auf der Farm bin ich dann nach Deutschland zurückgeflogen.
Wie lange hat es dann gedauert, die Entscheidung, bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann geflogen bist oder wo du die Entscheidung getroffen hast, auch zurückzufliegen?
Die Entscheidung hatte ich dann sofort getroffen. Aber ich hatte diesen Aufenthalt auf der Farm schon gebucht, hatte dann auch den längerfristigen Plan, in Australien zu bleiben. Zu dem Zeitpunkt war nämlich das Restaurant schon als Gedankengut vorhanden und ich wollte das eigentlich dort gerne aufmachen, weil ich da auch ein super Netzwerk an Leuten hatte, die mir da hätten sehr gut bei helfen können oder mich unterstützen wollten. Und der Plan war, okay, ich mache trotzdem dieses Farm-Ding, ich gehe nach Hause, ich kläre, was ich klären muss, bleib vielleicht für einen Monat und komme wieder zurück nach Australien. Und öffne dann dieses Restaurant. Das war eigentlich der Plan. Und bin dann ja auch nach Deutschland zurückgeflogen.
Wann warst du dann wieder da?
Im Juli 2019.
Okay.
Oder Juni. Und bin ja auch nur hergeflogen mit einer Tasche. Ich hatte das meiste noch in Australien, weil ich ja dachte, ich komme wieder zurück. Und als ich dann hier war, ja, war das erstmal ein bisschen komisch, auch für meine Eltern, dass ich jetzt auch mal wieder da bin und ich bleibe jetzt auch länger. Und vorher war ich immer nur so eine Woche über Weihnachten zu Hause und dann wieder weg. Und jetzt war ich irgendwie hier und der hängt jetzt irgendwie rum. Ja, was macht der hier? Warum ist er denn jetzt hier so? Und ich habe das dann halt drauf geschoben, dass ich auf mein Visum warte. Was aber nicht stimmte. Ich hatte das damals. Ich hatte das dann schon, um wieder nach Australien zurückzugehen. Habe gesagt, ich warte aufs Visum. Muss ich halt warten, bis das Visum kommt. Mit der Hoffnung, es findet sich irgendwann diese Unterhaltung, die dann alles löst. So, wegen der ich ja hier bin. Und wir hatten dann auch tatsächlich so eine Unterhaltung, die sehr klärend war. Und danach habe ich dann gedacht so, ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr weglaufen. Von zu Hause, von Deutschland. Und dann kam mir das so, vielleicht bin ich auch nur von was weggelaufen. Vielleicht wollte ich was nicht konfrontieren. Und jetzt ist es irgendwie geklärt und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss gar nicht. Oder ich möchte jetzt gar nicht zurück nach Australien. Ich möchte erstmal hier bleiben. Und habe mir dann meine Sachen schicken lassen von Australien. Ich hatte ja auch nichts mit. Also ich hatte halt einen Koffer für den Sommer mit kurzen Hosen und T-Shirts. Und hab dann, als ich dann ja entschlossen habe, so, okay, ich bleibe jetzt hier, hatte ich einen Freund besucht in München. Ich bin hergefahren mit dem Flixbus, einfach für so ein langes Wochenende. Und hab dann auf dem Weg zurück gesagt, München. Ich ziehe nach München. Und bin dann, ja, eine Woche später dann nach München gezogen. Und meine Eltern so, du ziehst jetzt nach München? Also München, Deutschland, München? Jetzt gleich hier, also meine Eltern wohnen ja 2 Stunden nördlich in der Nähe von Stuttgart. War für die auch erstmal so komisch, so, was ist eigentlich los? Ja, und ich habe selber eigentlich nicht kapiert, so, was bewegt mich jetzt da gerade dazu, aber ich bin jetzt gerade einfach in so einem Fluss. Es passiert einfach was, weil sie es richtig anfühlt. Und ich gehe dem jetzt einfach nach.
Und dann hatten wir uns auch irgendwann kennengelernt. Das war ja Ende letzten Jahres, als du dann auf dem Highly Sensitive Walk, dem Spaziergang zum Thema Hochsensibilität warst. Und dann sind wir ja in Austausch gekommen. Es gab dann im Januar das Hüttenwochenende, wo wir ja zum Thema Visioning, Zukunftsvision, Reise in deine Zukunft veranstaltet haben. Und da hast du ja auf einmal dieses wunderbare Vision Board gezaubert, wo all diese Elemente, die wir gerade kennengelernt haben, dann so drauf waren, was ist da passiert.
Also, um das für die zu erklären, die zuschauen, das war eben auf diesem besagten Hüttenwochenende, Reise in deine Zukunft. Und eines der vielen tollen Übungen, die wir dort gemacht haben, war eben so eine Collage, eine Vision Board aus Magazinen, die da rumlagen. Und man sollte einfach dann intuitiv einfach rausreißen, was einen anspricht und das auf ein Blatt Papier kleben. Eigentlich war so der Task. Und ja, ich habe das dann auch wirklich intuitiv gemacht und mir da nicht viel bei gedacht und das hat das so aufgeklebt und ja, es war dann interessant, weil wir haben ja dann auch jeder gegenseitig seine Collage nicht bewertet, aber
Impulse ausgetauscht,
genau. Und ja, es war auch sehr interessant, was da halt ans Impuls zurückkam, wo ich dann dachte so, ja, stimmt, das ist interessant. Und da waren eben auch schon viel Elemente von diesem Restaurant mit drin und es war ein Board, das an sich sehr stimmig war vom Design her, es war sehr so einheitlich, auch wenn das mir nicht aufgefallen ist im Moment und ja, auch die ganzen Elemente, die da drin waren, viele davon machen jetzt mittlerweile schon Sinn und haben sich auch so manifestiert in meinem Leben tatsächlich und ein paar, auf die ich sehr gespannt bin, wie die sich manifestieren, weil da sind viele geile Sachen drauf, viele coole Bilder und schöne Umgebungen und viel Berglandschaften und ein bisschen so Interior Design und schöne alte Farmhäuser und ja, Berge und Wiesen und da ist ganz viel geiles Zeug drauf und ich bin super gespannt, wann die und wie die in mein Leben treten werden. Mhm. Ja.
Super, ja. Super spannend, ja. Mhm. Und dann ist ja irgendwann Corona gewesen, beziehungsweise wir hatten dann im Nachfeld, ja, wir sind ja aus in einer super Schwingung aus diesem Wochenende raus. Mhm. Wie das dann natürlich dann nach solchen Wochenenden ist, man ja, dann läuft dann wieder so jeder ein bisschen in seine Richtung auch. Wir haben es aber trotzdem irgendwie geschafft, den Kontakt zu halten. Dann war auf einmal Corona, jeder war so in seinem eigenen Universum unterwegs und irgendwann sind wir uns dann immer wieder über den Weg gelaufen. Weißt du noch, was da, wie das passiert ist?
Ich glaube, wir hatten uns mal ab und zu so über WhatsApp ausgetauscht, so, hey, wenn du wieder in München bist, Manu, sag doch Bescheid, lass uns auf einen Kaffee treffen. Und dann war ich irgendwie im Englischen Garten für irgendwas und hatte eine Voicemail von dir, wo du gesagt hast, ja, du, ich bin gehe gerade aus dem Englischen Garten nach Hause und ja, vielleicht können wir uns mal wieder treffen. Dann sag ich so, halt. Ich bin auch hier.
Stimmt, da hattest du mich angerufen, ich bin gerade wieder in die U-Bahn.
In die U-Bahn gestiegen und du bist dann wieder ausgestiegen und wieder zum Englischen Garten zurückgelaufen. Wir haben uns dann eine Pizza geholt und saßen dann im Englischen Garten und haben eben so ein bisschen ausgetauscht, so, was ist eigentlich passiert die letzten paar Wochen? Und wie geht's uns damit und so? Und ja, haben dann eigentlich rauskristallisiert, dass wir gerade an ähnlichen Themen arbeiten oder an komplementären Themen arbeiten. Und wir vielleicht da mehr machen sollten zusammen. Und haben dann so wieder zueinander gefunden quasi. Mhm. Ja.
Und den Prozess weiter gestaltet. Ich kann mich immer noch super gut erinnern, du hattest ja auch so einen schönen Mottosatz gebastelt, der mich so wahnsinnig, der sehr emotional auch belegt war und der mich auch wahnsinnig berührt hat. Mhm. Und eben natürlich dieses tolle Vision Board. Und auf einmal saßen wir dann da unter diesem Baum im Englischen Garten mit der Pizza und haben irgendwie beschlossen, du irgendwie, Dennis, ich bin ja jetzt hier gerade mit meinem Coaching-Business und so weiter und ich möchte ja Menschen Langzeit dabei begleiten, ihre eigenen Projekte zu gestalten und hey, du hast da diese coole Idee mit dem Restaurant und wie steht's denn darum und wo bist du da gerade gestanden, als wir dann gesagt haben, let's just fucking do it, lass uns diesen Weg gemeinsam gehen. Was war da gerade dein Punkt, an dem du standest? Weißt du das noch?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es war der Punkt, an dem ich auch wegen oder durch Corona oder dank Corona in dem Fall die Zeit hatte, mich wieder mit dem Thema Restaurant zu befassen. Das war also ein Thema, das ich in Australien schon hatte. Dann ist eben viel passiert. Ich bin zurückgezogen nach Deutschland, musste hier dann wieder, ja, mich wieder einfinden, einen Job finden, eine Wohnung finden, halt so Sachen, die man halt machen muss, um sich irgendwo einzuleben. Und ehrlich gesagt, war die Einfindungsphase hier schwieriger als überall anders. Aber auch, glaube ich, weil ich hier mit einer anderen, ich bin hier aus einem anderen Grund hergekommen. Das war nicht so ein Abenteuer und Next, sondern das war so zurück und jetzt aber anders. Also irgendwie war das einfach anders, nach München zu ziehen. Das war auf einer anderen Ebene, auch für mich, auch wie ich mich so gesehen habe in der Stadt. Ich habe mich nicht mehr nur als Tourist gesehen, sondern ich bin ja hier eigentlich zu Hause, also nicht in München, aber in Deutschland. Und das war einfach eine andere Prämisse hier und hatte dann natürlich während Corona wieder Zeit zu sagen, so, ja, ich arbeite nur noch 3 Tage die Woche und ich habe jetzt irgendwie viel Freizeit und ich kann nirgends hin. Und neben dem Thema neue Wohnung suchen zu müssen, mit was möchte ich mich noch befassen? Und dann habe ich eben aus meinen Notizbüchern, das ist ja für immer für Tagebuch oder Notizbücher, hab dann diese Restaurantpläne wieder rausgekramt, dachte so, ah ja, da war ja was. Und hab das dann wieder angefangen aufzunehmen. Und als wir uns kennengelernt haben, war das, glaube ich, gerade so die Entscheidung oder der Drang, da was mitzumachen, mit dieser Idee.
Ich kann mich erinnern, du hast mir nämlich dann auch erzählt von dem, dass du vorhast, so eine Broschüre zu machen, wo du das Ganze so ein bisschen darstellen möchtest, irgendwas, ja, genau, du dir vorstellst und Dann haben wir da weitergesprochen, hast du mir, glaube ich, da kam auch der Investor wieder dann ins Spiel, wenn ich mich recht entsinne, dass du eigentlich einen Investor suchst. Und dann hast du mir noch erzählt, dass du auch irgendwie, dass du auch die Idee hast mit dieser Doku-Serie. Was ist da so dieser Spin?
Ja, also, ja, ich habe mir dann so überlegt, Restaurant, cool. Ist mein Anspruch, ein Restaurant zu haben und darin zu arbeiten? Nein. Okay, was ist mehr? Und dann habe ich da eben so mehr gesprochen. Dann dachte ich so, lass uns einfach mal größer denken. Und dann dachte ich, ich will, weil ich Chef's Table so gern schaue und ich total inspirierend finde und ich einfach geil finde, wie Netflix seine Dokumentation macht, dachte ich, ich will auch eine Netflix-Doku. Ich will eine Netflix-Doku über das Restaurant oder diese die Brand, die ich damit aufbaue, und ich will eine Doku darüber, weil ich es anders mache als andere Restaurants und anders mache als andere Restaurateure und es auch anders mache als andere Arbeitgeber. Mhm. Und da will ich, dass Netflix eine Doku über mich macht.
Das heißt, du hast da im Prinzip schon die Idee, den Gedanken manifestiert sozusagen, wenn das alles eigentlich schon abgebildet ist und schon steht. Was für ein Zeitraum, was muss ich mir da vorstellen? Also wann ist das sozusagen, dieser Rückblick?
Der Rückblick, wie meinst du jetzt?
Der Rückblick im Prinzip auf diesen Punkt, wo du sagst, ich meine, wir sind jetzt heute, wo wir darüber sprechen, das Ganze zu kreieren sozusagen und dabei sind.
Ja.
Jetzt sprichst du von der Doku, die dann über diesen ganzen Prozess ist, so rückwirkend. Das heißt, wann ist das sozusagen, wann ist dieser Zeitpunkt
wann ist die Doku,
meinst mit du? Diesem Rückblick? Ja.
Ja. Ach, ich glaube, dass ich da schon noch mal 3 oder 4 Jahre für brauche. Mhm. Aber ich dachte mir eben, bei den Chef's Table kramen sie dann auch immer irgendwelche alten Bildmaterialien raus von irgendwo. Und ich dachte mir so, ich brauche Bildmaterial. Mhm. Dachte ich mir, dann fang halt mal an. Bildmaterial zu drehen.
Stimmt, das war der Impuls, wo ich gesagt habe, du Dennis, ich habe ja da hier diese Just Fucking Do It Idee und so weiter und ich möchte ja irgendwie auch gerne so ein bisschen so Live-Coaching und ja irgendwie auch ja Menschen zeigen, die eben halt solche ehrgeizigen Projekte realisieren und da zu dem Zeitpunkt war mir noch gar nicht so bewusst dieses, okay, krass, Corona und genau da jetzt ein Restaurant gründen, weil ich so von dieser Netflix-Doku und von dieser, hey, lass uns dieses große Projekt generieren, weil ich mag dieses Think Big eben total. Und war da so begeistert, dass ich mir gedacht habe, boah, geil, lass uns das zusammen machen, lass uns das irgendwie, lass uns diesen Prozess machen, lass uns das filmen, lass uns das mit der Welt teilen. Und dann haben wir irgendwie angefangen, Just Fucking Do It Style, das einfach zu machen. Und wir haben es halt einfach ausprobiert. Ja. Da gibt es auch immer noch die ersten Gehversuche auf YouTube zu sehen. Wir haben dann irgendwann unseren Prozess dann auch angepasst und uns mehr dann auf den tatsächlichen Prozess inhaltlich auch fokussiert, wo wir wahnsinnige Fortschritte gemacht haben. Beide, also du für deinen Prozess, ich für meinen Prozess. Hm. Und vielleicht für die Zuschauer, wo stehen wir jetzt gerade?
Wir stehen so ein bisschen an einem Haltegleis. Wir stehen im Haltegleis, weil ich das Gefühl hatte, Corona hat mir ermöglicht, Zeit in gedankliche Zeit darin rein zu investieren und das auszuarbeiten und dieses grobe Bild, das ich von diesem Restaurant hatte oder von dem generellen Vorhaben hatte, noch mehr zu verfestigen oder mehr auszubauen, mehr auszuschmücken und hatte dann auch einen guten Flow für eine Zeit, in der ich eben die Zeit hatte und dann so vor 1,5 Monaten kam das wirklich komplett zum Erliegen, weil halt dann wieder die Kurzarbeit vorbei war und wieder viel zu tun war, sehr viel zu tun war bei der Agentur, bei der ich gerade bin. Und da eben sehr wenig Zeit war für mich persönlich und auch für mich und mein Ziel, meine Träume. Mhm. Und vor ein paar Wochen kam es dann wirklich zu einem Punkt, wo ich dachte so, hey, für was? Nee, dafür bin ich nicht hier irgendwie. Ich bin nicht hier, um zur Arbeit zu gehen. Ich bin hier, um was Eigenes zu starten. Und das heißt nicht, dass ich nicht arbeiten möchte, aber ich möchte an was arbeiten, das was ist, was ich gerne mache oder was mir was bedeutet. Und ich hatte dann einfach das Gefühl so, ich habe einfach keinen Bock mehr angestellt zu sein. Ich habe keine Lust mehr angestellt zu sein. Ich sehe Dinge anders als andere und das kann gut oder schlecht sein, aber ich möchte es halt einfach mal ausprobieren. Just fucking do it.
So wie die letzten 10 Jahre im Prinzip.
So die letzten 10 Jahre, Und jetzt, ich glaube, die Agentur, in der ich jetzt bin, ich bin da nicht super happy und würde ich nicht in die Selbstständigkeit springen wollen, wäre ich da auch, glaube ich, nicht so lang gewesen, wie ich jetzt dort bin. Das ist lang. Es ist knapp über ein Jahr. Es ist lang für mich. Aber weil ich wusste, ich suche eigentlich nicht nach einem neuen Job, sondern das ist der letzte Job, den ich habe. Und dann bin ich selbstständig. Und das ist ein krasses Gefühl, weil es ist so ein ich gehe jetzt nicht irgendwo und kündige und dann fange ich irgendwo neu an und mache da wieder, und bis ich wieder genug habe. Und nee, das ist ein neuer Schritt. Das ist ein neues Level, in dem ich eben versuchen möchte, all die Erfahrungen, die ich gesammelt habe über die letzten, besonders die letzten 10 Jahre, die für mich sehr prägend waren, im Sinne von Umgang mit anderen Menschen, neue Kulturen, noch andere Denkweisen, andere Restaurantkonzepte, andere Ansichten, Fehler, Höhen und Tiefen. Und ich möchte die nehmen und ich möchte sie in einen Trichter werfen und ich möchte ein Produkt unten rauskommen haben, dass ich so, das ist so die Summe meiner Erfahrungen. Und das ist die Essenz dieses Businesses, ist dieses Restaurant, weil es so viel für mich verkörpert, was mich ausmacht oder was mich geprägt hat über die letzten Jahre. Und es ist einfach Zeit, jetzt zu springen und diese Selbstständigkeit mit beiden Händen zu greifen und mich auf die zu fokussieren.
Diese Essenz, die du gerade so schön symbolisiert hast.
Und ja,
wie sieht die schöne Geste, gefällt mir. Wie sieht diese Essenz aus? Also was ist das, was da rauskommt? Was kreierst du? Welches Gericht?
Also kreieren möchte ich eigentlich ein Gefühl. Ich möchte ein Gefühl kreieren für Leute, die in einem Restaurant zu Gast sind. Und besonders möchte ich ein Gefühl kreieren für Leute, die in diesem Konzept arbeiten. Weil mir das auch immer sehr wichtig war, dieses Gefühl, das ich habe, wenn ich irgendwo arbeite. Und nicht mal einen Arbeitgeber zu haben, aber ein Team um mich herum zu haben, in dem ich ich sein kann, in dem ich mich verstanden und respektiert und aufgenommen, akzeptiert fühle. Und wo ich mich so geben kann, wie ich bin, und wo dann auch noch was Geiles bei rumkommt. Ja, das ist eigentlich das Gefühl, dass ich vermitteln möchte. Und besonders an die Mitarbeiter, weil ich glaube, in Deutschland kommen die Mitarbeiter viel zu oft, viel zu kurz. Und das ist auch was in anderen Kulturen, besonders auch in Australien, nicht so ist. Da sind die Mitarbeiter sehr gewertschätzt. Nicht mal im Sinne von Ausgleich gehaltstechnisch. Ich glaube, das ist mehr eine Anerkennung und ein Gruppengefühl, das da kreiert wird durch einen Arbeitgeber oder durch ein Team, das einfach uplifting ist. Und in Deutschland kommt das viel zu kurz, leider.
Das ist jetzt so die Perspektive als Arbeitgeber, auch so für Mitarbeiter und das Ganze, was du so im Team kreieren möchtest. Was ist das, was du für deine Gäste, für die, die dann in dein Restaurant kommen oder in mehrere Restaurants kommen?
Also, was ich gelernt habe bei Restaurants ist, je besser es dem Team geht und je glücklicher das Team ist, so glücklicher sind die Gäste. Und das ist eigentlich eine ganz einfache Rechnung. Und viele Gastronomen, hier habe ich das Gefühl, denken, Gäste sind zufrieden, wenn es gute Preis-Leistung ist, so, boah, ich bin richtig satt und es kostet nur 15 Euro. Oder wenn es irgendwie super fancy Instagram-Shit geboten wird. Man denkt so, oh, Essen war so okay, aber ich habe geile Bilder. Aber wenn man irgendwo reinkommt, sei es ein Restaurant, sei es ein Hotel, sei es eine Bar, irgendwas, wo man merkt, dass die Leute, die dort arbeiten, wirklich gerne ihre Arbeit machen, da kommt eine Energie rüber an den Gast, die unbeschreiblich ist eigentlich, die man wahrscheinlich gar nicht definieren kann als Gast, aber die definitiv ankommt und die auch in Erinnerung bleibt. Und ich glaube, diese Nähe zum Gast habe ich bei der Formel 1 lernen dürfen, durch den Kontakt mit den Leuten, mit denen ich dort Kontakt hatte, die Top 1% unserer Menschheit sind und die alles haben können, was sie wollen und für die Geld keine Rolle spielt, aber die trotzdem wertschätzen, wenn sich jemand für sie interessiert und für ihre Anliegen interessiert und das Gefühl, dass ihm jemand zuhört. Mhm. Und wenn die Person wiederkommt und ich weiß, dass er sein Wasser mit Sprudel und einer Zitrone trinkt und er nicht das nochmal sagen muss, mhm, haben die das Gefühl so, wow, mhm, geil.
Der kennt mich, hier fühle ich mich wohl, hier, ja, bin ich zu Hause, egal wo ich gerade bin.
Egal wo ich gerade bin.
Und das ist auch so ein, ja, bisschen ja das, was ich aus deinem Konzept ja auch so rausgelesen habe. Du hast ja inzwischen, mhm, auch einen mehrseitigen Businessplan geschrieben, wo das Ganze, wo man sich wirklich so richtig reinfühlen kann, wie sich das alles so anfühlt. Mhm. Tales and Other Stories hast, mhm, du es genannt. Was, ja, steckt da hinter diesem Titel?
Tales and Other Stories, ja, das ist interessant, weil ich hatte für das Konzept lange keinen Namen. Und beim Businessplan schreiben kam mir das dann so, ich, lustigerweise habe ich da auch gerade ein Buch über Taoism, gelesen und das war mir eben sehr im Kopf, dieses Wort Tao oder Dao und der Weg, das Taoism beschreibt und die Philosophie dahinter, und dann habe ich diesen Businessplan so geschrieben und dann hatte ich so nach einem Wortlaut gesucht auf Deutsch und der kam ja aber nur auf Englisch und das war irgendwie so to tell tales and other stories. Mhm. Und das habe ich dann aufgeschrieben und dachte, tales and other stories. Geil, aber zu lang. Mhm. Und dann habe ich das wieder so weggelassen und dann hat mir das aber irgendwie keine Ruhe gelassen. Und dann habe ich das mal aufgeschrieben und mal im Block gesetzt und mal lang. Und dann beim im Block setzen habe ich dann die Buchstaben gesehen und dachte so, Taos. Mhm. Ist ja wie Tao. Mhm. Geil. Geil. Und dann habe ich gedacht, that's it. Mhm. Taos, Hospitality, dachte ich, hört sich geil an als einfach Schirm. Taos ist einfach vier starke Buchstaben, alles in Capitals, beschreibt diese Philosophie, Chinese Philosophy, und dieses Wort, der Weg, den ich ja gerade auch begehe, und es passt einfach irgendwie so zusammen. Und deswegen, mhm, habe ich das dann gedacht, so nenne ich es Tales and Other Stories.
Echt ein geiler Name und, ja, eine schöne Geschichte.
Ja, danke. Ja.
Spannend fand ich jetzt auch in der Vorbereitung, als ich so die Anzeige geschrieben habe und gedacht habe, okay, was ist denn jetzt so für die Menschen, die da noch nicht so irgendwie richtig wissen, was es jetzt eigentlich, was es damit auf sich hat, wer ist der Dennis, was geht's da? Und mir so überlegt habe, so diese, so eine Story, dann habe ich nochmal so ein, versuchen wir das so ein bisschen provokant, polarisierend zu machen, dass auch irgendwie so, hey, okay, krass, da steckt ja eine spannende Geschichte dahinter. Hab wirklich nochmal so diese drei Punkte aufgenommen. Da ist einer, der hat jetzt in einer Zeit, wo ganz viele Restaurants ja zumachen müssen, wo sie aufgeben müssen, weil sie einfach ja aufgrund den aktuellen Beschränkungen nicht mehr überleben können, der ohne Geld, ohne Koch so ein Konzept aufziehen wollen, wo man sich denkt, what the Bescheid, fuck, oder? Was ist denn mit dem los? Jetzt, ja, haben wir ja schon deine Geschichte gehört und haben auch schon deutlich überzogen, aber, ja, ich habe mir gedacht, wir lassen es jetzt einfach mal laufen, weil ich es einfach einen schönen Flow finde und wichtig finde auch diese ganzen Stationen, weil das ja irgendwie so dann Sinn macht, diese ganze Geschichte, warum du jetzt genau irgendwie das tust, was du tust. Mhm. Warum tust du, was du tust?
Ja, wie du sagst, das ist eigentlich ein... auf einer rationalen Ebene macht es keinen Sinn. Und das liebe ich, weil auf einer emotionalen Ebene macht so viel Sinn. Und die emotionale Ebene ist die, der ich immer vertrauen kann, der ich schon immer vertrauen konnte. Diese ganzen Begegnungen, die ich schon immer hatte, die ganzen entscheidenden Knackpunkte in meinem Leben oder Weggabelungen. Die waren immer von einem Gefühl geleitet, nie von einem was Rationalem. Mhm. So viele Entscheidungen, die ich getroffen habe, da langen sich ja Leute an den Kopf und denken so, why? Warum? Und ich dachte immer, warum nicht? Mhm. Und es ist wieder so der Moment, wo ich mir denke, why the fuck not?
Okay.
Ja, why the fuck not?
Und das dann, heißt, das ist das, was dir auch diese Zuversicht gibt, genau das jetzt zu machen, jetzt in so einer Situation, wo viele Menschen wahrscheinlich froh sind, dass sie einen Job haben und sagen, okay, dann arbeite ich halt kurze Zeit, habe ich mehr Zeit für die Familie und du denkst drüber nach, okay, ja, letzter Job und ich will jetzt hier mein Restaurant eröffnen.
Ja. 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 Genau so ist es. Ja. Also ich, ich glaube, es gibt nie eine perfekte Zeit, um irgendwas zu machen. Es gibt nie eine perfekte Zeit, eine Familie zu gründen, eine Beziehung einzugehen oder zu beenden, einen Job zu verlassen. die Zeit ist nie perfekt. Aber wann ist es perfekt genug? Und oder wann ist man bereit genug? Und ich glaube, ich bin jetzt bereit genug, um den Schritt zu gehen. Und natürlich kommt da noch viel Learning und viele Herausforderungen, die ich jetzt noch nicht weiß. Und das ist auch gut so. Aber am Ende weiß ich, dass immer alles gut wird, dass jede Situation immer gelöst wird, dass das Wichtigste ist, dass ich Bock drauf habe und dass ich alles erreichen kann, was ich möchte, wenn ich mich dazu entschließe.
Geil.
Und es hat vorher auch immer funktioniert. Und ich denke mir so, warum sollte das nicht funktionieren?
Dennis, weißt du, was ich gerade für ein Gefühl habe? Das ist jetzt genau der richtige, dieses Interview ist jetzt an dieser Stelle rund.
Ja.
Wir sind jetzt genau an dieser Stelle, wo wir bei dem Motto wieder stehen, am Ende ist es einfach just fucking do it.
Ja.
Ich habe den Impuls, das an der Stelle abzurunden, weil ich glaube, wir sind jetzt genau an dem, macht Sinn für jeden, der das jetzt anschaut. Also mir geht es zumindest so, für mich fühlt es sich so an. Ich bedanke mich da draußen fürs Zuschauen. Ich überlasse dir jetzt noch das allerletzte Schlusswort, falls es noch irgendetwas zu ergänzen gibt und nicht eh schon alles gesagt ist. Dennis, du hast die Schlussworte.
Oh, letzte Schlusswort, das ist tricky. Ja, erstmal vielen Dank für deine Zeit und auch für das leckere Abendessen davor. Wir hatten hier kurz eine Pasta-Session, bevor wir hier angefangen haben, um nicht mit hungrigem Magen in das Interview zu gehen. Danke dafür und ja, wie du sagst, ich schaue auch mal so auf die Uhr da drüben und denke so, das ist nicht unter einer Stunde nicht zu machen, aber vielleicht kann es eine Fortführung geben, wo es eben dann mit dem Kontext jetzt spezifischer um das Konzept geht, weil da gibt es auch viele Aspekte, die Kontext brauchen, glaube ich, diesen Kontext brauchen und natürlich gibt es da noch viel mehr zu erzählen, das würde aber jeglichen Rahmen sprengen, den wir
vielleicht
haben.
Vielleicht gibt es so einen Impuls, den du jemandem mitgeben möchtest, der sich das jetzt anschaut und sich vorher gedacht hat, was ist das für ein crazy Typ, der jetzt genau unter diesen Rahmenbedingungen sowas macht, der vielleicht selber gerade da ist und eine crazy Idee hat. Was willst du dem mitgeben für seine Reise?
Ich glaube, ich würde der Person mitgeben, dass crazy ist gut. Und wenn sie es crazy anfühlt, dann ist es wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, weil zu dem Punkt zu kommen, dass sich was crazy anfühlt, heißt ja schon, dass man irgendwie Disruption sucht und irgendwas, ja, dass man vielleicht sich auf was Neues einlässt, wo man irgendwie nicht weiß, wo es hingeht. Und das ist ja eigentlich gerade das Geile, nicht zu wissen, wo es hingeht. Aber es zu machen, weil man irgendwie das Licht am Ende des Tunnels so hell ist und der Gedanke daran, in diesem Licht zu stehen, sich so geil anfühlt, dass man denkt, egal wie dunkel der Tunnel wird, scheiß drauf. Just fucking do it.
Geiles Schlusswort. Danke, Dennis. Ich danke dir fürs Dasein.
Gerne. Vielen
Tschüss Dank da auch. Draußen.